Das ist das, was wir versuchen immer zu kommunizieren. Wenn Leute an Bäume denken, denken sie oft, ach cool, dann wird CO2 gespeichert.
Absolut nachhaltig. Gemeinsam die Welt verbessern.
Hallo und herzlich willkommen, ihr wunderschönen Menschen. Da bin ich wieder, Pauline. Und heute zu Gast bei mir Jenica Schäfgen. Und sie ist von Ecosia. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal benutzt habt, aber Ecosia ist eine grüne Suchmaschine, sage ich mal. Eine nachhaltige Suchmaschine im Internet. Und was sich dahinter verbirgt, das würde ich gerne heute mit meinem Gast klären. Hallo!
Ja, hallo Pauline, es freut mich, da zu sein.
Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich benutze diese Suchmaschine auch selber.
Yes, das ist immer das Beste. Ja. Die man spricht, der sie auch benutzt.
Richtig, und ich habe mich aber auch schon mal gefragt, wie funktioniert das? Denn was tut ihr? Was ist das Grüne bei euch?
Ja, das Grüne. Es gibt viele grüne Aspekte bei uns, aber ich glaube, das Erste, woran Leute bei uns denken, sind die Bäume. Also genau wie du gesagt hast, Ecosia ist ein Berliner Unternehmen und wir sind eine Suchmaschine eigentlich. Funktioniert so ähnlich wie Google. Man gibt was ein und sucht was und irgendwann gibt es auch eine Werbeanzeige, zum Beispiel für, du suchst ein Hotel, gibt eine Hotelbuchungsplattform. Du klickst darauf und damit verdienen wir Geld. Und wie jedes Unternehmen decken wir unsere laufenden Kosten, wie unser Büro, unsere Gehälter. Und das, was übrig bleibt, die Gewinne, da entsteht dann der Unterschied. Und zwar geben wir die aus, um Bäume dort zu pflanzen, wo sie am meisten gebraucht werden. Und bis dato haben wir so schon sehr, sehr viele Bäume pflanzen können und Ökosysteme regenerieren können, was mich ganz stolz macht.
Genau, ich habe nämlich nachgelesen von Dezember 2009, was das Gründungsdatum war von Ecosia, bis 2019 wurden 60 Millionen Bäume gepflanzt.
Ja.
Stimmt das?
Ja.
Das ist ja eine wahnsinnig große Zahl. Also ich meine, du hast gerade gesagt, ihr forstet auf und da, wo es am notwendigsten gebraucht wird. Wo wird es denn am notwendigsten gebraucht?
Wir richten uns bei der Auswahl der Orte für die Baumpflanzung nach sogenannten Biodiversitäts-Hotspots. Also Orte auf der Welt, wo die Biodiversitätskrise so bedrohlich geworden ist für Flora und Fauna, durch zum Beispiel Klimawandel, menschliches Eingreifen und so weiter, dass Baumpflanzungen dort, wenn sie richtig gemacht werden, das Ökosystem wieder regenerieren können und die Biodiversität wieder zurückbringen können. Und diese Orte liegen weltweit verteilt, aber liegen überwiegend im globalen Süden, da wo sozusagen die Klimakrise auch den meisten Einfluss bisher hat. Und genau dort pflanzen wir dann Bäume. Und zwar die Bäume, die vor Ort normalerweise auch wachsen würden, möglichst auch welche, die vom vielleicht besonders bedroht sind, in einer Mischwaldform, die dem Ökosystem vor Ort möglichst nahe kommen soll, gleichzeitig aber auch unter Einbindung der lokalen Bevölkerung, sodass zwischen den Bäumen zum Beispiel in manchen Projekten Nutzpflanzen gepflanzt werden, die durch den Boden, der viel fruchtbarer wird durch die richtigen Bäume, diese Pflanzen geben dann auch richtig gute Erträge, die Leute können sie verkaufen oder für sich nutzen. Und so, das ist die Grundidee, hält das Projekt und die Fläche sozusagen der Zeit stand, weil sie profitabel ist, weil sie aber auch ökologisch gesund ist und weil Leute kein Interesse daran haben, sie wieder abzuroden oder sowas.
Mensch, also es ist ja super viel zu beachten. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich grabe hier ein Loch, dann werfe ich da eine Eiche rein und dann werden daraus Bäume gemacht.
Nee, ich wünschte, es wäre so einfach, dann hätten wir auch schon viel mehr Bäume gepflanzt. Tatsächlich haben wir auch, also bis heute sind es glaube ich 130 Millionen Bäume, die wir gezählt haben. Und das sind nicht die Bäume, die wir in die Erde gesetzt haben irgendwo, sondern das sind die Bäume, die statistisch die ersten 3 Jahre auch überlebt haben werden. Denn Fakt ist, dass natürlich nicht alle Bäume überleben. Das wäre eine Lüge, wenn wir sagen würden, alle Bäume, die wir pflanzen, überleben. Wir checken das regelmäßig und zählen dann sozusagen die anderen raus. Aber das ist statistisch auch ganz normal.
Im Süden, wo du sagst, da hat jetzt bis jetzt die globale Klimaveränderung am meisten zugeschlagen. Was wachsen denn da jetzt noch für Bäume? Ich denke jetzt so spontan an Oliven. Aber so.
Ja, wenn wir noch weiter in den Süden gehen, sind es glaube ich keine Oliven. Also das ist ganz unterschiedlich. Also Akazien zum Beispiel wachsen in ziemlich vielen Projekten. Aber mein Lieblingsbaum ist eigentlich die Mangrove. Die pflanzen wir in Madagaskar.
Ja.
Und sobald genug Mangroven da sind, regeneriert sich das Ökosystem vor Ort auch super selbstständig. Aber das Coole an Mangroven ist, dass sie auch gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du Mangroven kennst oder dir das vorstellen
kannst. Genau, deswegen habe ich gerade so begeistert ja gesagt.
Ja, das ist auch dein Lieblingsbaum.
Ja, ich habe den nämlich kennengelernt. Ich war vor ein paar Jahren in Panama und da habe ich ersten Mal Mangroven gesehen. Und das sind auch Bäume, die in Salzwasser wachsen können, richtig?
Ja, genau.
Genau. Genau. Ja, und ich fand es total abgefahren. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte, was ist denn das? Also da wachsen die mitten im Meer.
Genau, aber schon ins Wasser rein.
Genau. Ja.
Und du hast dann die Wurzeln so im Wasser. Und das Coole ist, dass zwischen den Wurzeln Fische leben. Das ist natürlich für die Artenvielfalt nochmal toll, aber noch toller für die Menschen, die vor Ort jetzt zum Beispiel in Madagaskar tatsächlich vom Fischfang abhängig sind. Das heißt, da wird auch wieder Nahrungs- oder Lebensmittel- oder Lebensgrundlage geschaffen, dadurch, dass ein Baum dahin gesetzt wird. Also das ist das, was wir versuchen immer zu kommunizieren. Wenn Leute an Bäume denken, denken sie oft, ach cool, dann wird CO2 gespeichert. Ja, das ist ein Nebeneffekt von Bäumen, aber es geht so viel weiter, was Bäume bewirken können, wenn sie an der richtigen Stelle mit den richtigen Leuten und auf die richtige Art und Weise gepflanzt werden. Und das ist so unser Motto, mit dem wir durchs Leben gehen.
Okay, kannst du das nochmal erklären? Also ich gebe in der Suchmaschine Ecosia etwas ein. Und dann, ich sehe es ja immer oben rechts, ist dann so eine Zahl. Da sind Bäume abgebildet und die wächst und wächst und wächst. Was bedeutet das? Habe ich jetzt mit jeder Suchanfrage, pflanze ich einen Baum?
Ja, nee, tatsächlich, dieser kleine Baumzähler da oben rechts, das ist eher so eine Art, um visuell zu machen, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann zum Gesamtergebnis. Und wenn man darauf klickt, sieht man auch, es dauert ungefähr 45 Suchanfragen, bis ein Baum finanziert wird. Der Grund dafür liegt darin, dass wir durch eine einfache Suchanfrage normalerweise kein Geld einnehmen. Wir nehmen Geld dadurch ein, dass Leute auf Werbeanzeigen klicken.
Mhm.
Und das passiert üblicherweise nicht bei jeder Suche und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber so dauert es eben ein paar Suchen, bis wirklich ein ganzer Baum auch finanziert wird, nicht nur in Teilen. Das heißt, wenn man wirklich wissen will, wie viele Bäume gepflanzt worden sind, sollte man auf die Hauptseite gehen oder in unseren Finanzberichten nachgucken. Da wird es dann ganz genau und aufgedröselt, wie viele Bäume in diesem Monat zustande kamen durch die Suche.
Okay, das heißt eigentlich, ich zum Beispiel vermeide es tunlichst, auf Werbeanzeigen zu klicken. Das heißt, eigentlich bringe ich euch gar nichts. Wenn ich da diese.
Ja, ich denke auch immer, dass ich jemand bin, der nicht auf Werbeanzeigen klickt, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Also die Zahlen sagen auf jeden Fall was anderes. Ich glaube, mittlerweile sind so Anzeigen tatsächlich oft genau das, was man sucht und sind ganz oben in den Ergebnissen. Und wir Menschen sind ja sehr gemütlich und bequem und klicken auch oft auf das erste Ergebnis. Deswegen, klar, ist es gut, wenn man bewusst auch auf Anzeigen klickt, wenn es einen interessiert. Aber ich glaube, die meisten Leute machen das sowieso. Ohne es zu merken.
Ich muss ja eingestehen, ich klicke schon manchmal auch auf so Clickbaiting-Schlagzeilen. Wenn ich dann irgendwie alle paar Wochen meinen Anfall habe, wo ich mal gerne wissen will, was die Stars und Sternchen so treiben. Wenn ich darauf klicke, dann wird wahrscheinlich irgendjemand finanziert, der keine Bäume pflanzt. Kann man sich das so vorstellen oder ist das nicht so einfach in Schwarz-Weiß zu denken? Also das ist meine Frage. So, sind eigentlich die Anzeigen, die ihr dann habt, direkt auch nachhaltige Anzeigen? Kann man sich das so vorstellen?
Nein, das sind sie tatsächlich nicht. Wir haben als Suchmaschine, sind wir darauf angewiesen, auf bestehende Systeme zurückzugreifen. Im Fall unserer Anzeigen ist es das Bing Ad Network. Das heißt, über Microsofts Bing laufen diese ganzen Anzeigen und wir haben nicht wirklich ein Mitspracherecht dabei, wer da wirbt. Es gibt, wir können da bestimmt so ein paar Sachen blacklisten, die dann, weiß ich nicht, ganz krude sind oder so oder gegen bestimmte Vorschriften verstoßen. Aber es ist schon auch so, dass große Unternehmen, die von vielen, vielen Menschen genutzt werden, wie zum Beispiel ein bestimmter Produktanbieter, der alles ganz schnell vor die Haustür bringt, der ist nicht so grün, aber wenn man, das ist trotzdem der größte mit einer der größten Werbetreibenden auf so Suchmaschinen. Das heißt, ein Großteil der Bäume, die wir bisher pflanzen konnten, wir pflanzen, weil Leute auf eine Anzeige von diesem Anbieter geklickt haben. Und die Leute wären so oder so an diesem Anbieter interessiert oder würden das vielleicht über eine andere Suchmaschine machen, die dann Geld an irgendwelche Aktionäre ausschüttet oder so. Und bei uns kommen Bäume daraus heraus. Es wäre natürlich für uns auch viel schöner, wenn alle unsere Anzeigen so grüne Anbieter und Online-Shops wären. Aber ich glaube, so finanziert sich im Moment noch kein Unternehmen und auch keine 130 Millionen Bäume, leider.
Also man muss so ein bisschen auch den Pakt mit dem Teufel eingehen, um voranzukommen, oder?
Ja, das schon, aber wir versuchen trotzdem unseren Weg darum herumzufinden, weil man muss ja auch in die Zukunft gucken. Und wir als Suchmaschine sehen uns schon so ein bisschen als Schnittstelle zwischen Mensch und Information. Und damit geht auch Verantwortung einher. Und die Verantwortung, die wir sehen, ist, wie filtern wir eigentlich die Informationen, die dargestellt werden? Und einer unserer vielen Werte ist eben Nachhaltigkeit oder auch faire Arbeitsbedingungen, faire Produktionsbedingungen, eine transparente Lieferkette. Und so arbeiten wir gerade an Produktfeatures, die dazu führen sollen, dass langfristig ein User ein grüneres Konsumverhalten entwickeln kann mit Hilfe der Suchmaschine. Mhm. Ein Beispiel wäre, jemand gibt eine Flugverbindung ein, möchte von Berlin nach München fliegen. Und wir würden dann die Zugverbindung anzeigen und sagen, hey, willst du nicht lieber einen Zug nehmen? So und so viel ist die CO2-Ersparnis. Oder zum Beispiel, dass man, wenn man eine Waschmaschine sucht, dass nicht die angezeigt wird, wo die größte Marge für uns dabei ist, sondern faire Arbeitsbedingungen, keine Kinderarbeit, Energieeffizienzklasse. Was sind die AAA?
Ja, aber was glaubst du, ich meine, wenn ihr euch da so weiterentwickelt und so transparent seid, ich habe es gesehen, ich wusste es gar nicht, dass ihr steht immer wieder in harscher Kritik irgendwie, dass es doch nicht so nachhaltig sei oder dass es da noch vieles zu bedenken gibt und zum Beispiel das mit diesen Werbeanzeigen und so. Was glaubst du, warum die Kritik so hartnäckig dranbleibt, obwohl man das eigentlich relativ gut erklären kann?
Ja, ich habe gar nicht das, also ich bin überrascht, dass in Deutschland gar nicht so wahnsinnig viel Kritik kommt. Es gab viele so Institutionen wie zum Beispiel Stiftung Warentest oder so, die uns geprüft haben. Und da versuchen wir dann immer zurückzuverweisen, zu sagen, hier guck mal, die Kritik ist nicht gerechtfertigt. Aber es gibt natürlich trotzdem Leute, die, und ist auch wieder, glaube ich, so ein bisschen typisch deutsch, so ein bisschen zu gucken, wo ist das Haar in der Suppe.
Ja.
Und ich verstehe das und ich glaube, das ist auch wichtig, weil sonst lässt man sich nämlich nur verkackeiern von irgendwelchen Unternehmen, die Greenwashing betreiben. Also es ist wichtig, dass Konsumenten und Konsumentinnen kritisch sind, aber man muss auch irgendwann mal den Leuten und den Unternehmen, die schon viel tun, das zugestehen und sagen, wir sehen euch und dass ihr euch Mühe gebt und wir sehen auch, dass ihr nicht perfekt seid, aber wir arbeiten gerne daran mit, dass ihr besser werdet, indem wir zum Beispiel das Produkt unterstützen.
Ja, genau. Voll. Ich finde das nämlich so interessant, weil du bist jetzt nicht mein erster Gast und ich habe das schon hier und da mitbekommen, wie sehr die Leute eigentlich in Kritik stehen, obwohl sie schon sich engagieren und nachhaltig arbeiten. Und dass es gerade aus von Deutschlands Seite da viel auch Gegenwind gibt und Kritik und die Sachen, die noch nicht perfekt laufen, sehr hervorgehoben werden. So, und das ist natürlich auch, wie du schon sagst, es hält einen auch wach und auf Trab und man arbeitet dann weiter an sich. Gleichzeitig muss ich einfach sagen, ja, es wäre auch einfach schön, wenn man sich darauf konzentriert, zu sagen, ja, wir müssen jetzt aber alle so werden. Also wir müssen alle das Mindestmaß an Veränderungen vornehmen, um uns weiterzuentwickeln und wirklich grün und nachhaltig zu werden. So.
Absolut. Und gleichzeitig, also Kritik, es gibt ja auch verschiedene Formen von Kritik, die hat uns auch schon weit gebracht. Konstruktive Kritik hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir unsere Privatsphäre-Einstellung nochmal reflektiert haben vor einigen Jahren und gesagt haben, ja klar, es gibt einfach Sachen, die sammeln wir gerade, das ist überhaupt nicht notwendig, um eine gute Suchmaschine zu sein. Und deswegen haben wir damit aufgehört. Und das kam eben daher, dass Leute gesagt haben, hey, ihr könnt... You can do better than that.
Ja, so. Cool. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Wort in Richtung Schluss. Und jetzt würde ich dich gerne noch bitten, weil dieser Podcast geht ja auch an alle Leute, die im Privaten erste oder vielleicht weitere Veränderungen vornehmen sollen, die eben Alternativen finden sollen über diesen Podcast. Aber was ist aus deinen Erlebnissen, aus deiner Erfahrung in deinem Beruf, was kannst du uns mitgeben? Was können wir verändern?
Was du tun kannst.
Es wäre natürlich die richtige Stelle, um zu sagen, installiert ganz schnell Ecosia und ihr müsst nichts anderes mehr in eurem Leben tun. Aber das ist halt faktisch leider falsch. Ecosia ist ein Tool von vielen, um den eigenen Alltag so grüner zu gestalten. Ich glaube, man müsste sich damit auseinandersetzen, wo eigentlich der größte Fußabdruck liegt bei einem. Und das ist halt oft zum Beispiel Heizung oder etwas, worauf man leichten Einfluss hat, der Stromanbieter, ne? Oder den eigenen Fleischkonsum reduzieren. Gucken, wie bewege ich mich eigentlich fort innerhalb einer Stadt oder wenn ich auf dem Land lebe, dann vielleicht eher, wie reise ich weiter, also weiter weg, fliege ich dann viel oder so. Und da für sich das wirklich zu reflektieren und dann für sich ein Mittelmaß zu finden, weil wir können nicht alle total dogmatisch leben und vegan sein und nie wieder fliegen. Es muss ein gesundes Mittelmaß geben, aber ich glaube, da kommen wir nur hin, wenn wir uns alle ganz ehrlich damit auseinandersetzen, was wir tun können und ehrlich zu uns sind und den anderen.
Deswegen, ihr Lieben, schaut euch mal an, könnt ihr Ecosia installieren als Suchmaschine? Das ist was ganz Einfaches und dann weiterführend, um diese Nachhaltigkeit fortzuführen, müsst oder könnt ihr auch mal euren Mobilfunkanbieter und euren Internetanbieter Anbieter, euren Stromanbieter anschauen und wie der sich denn engagiert, beziehungsweise wie nachhaltig der ist oder ob der schon mit grünem Strom arbeitet. Das sind unsere Tipps von uns heute für euch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Schön, dass du da warst und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und dass alles so wird, wie wir uns das wünschen und wir irgendwie nachhaltiger uns auch im Internet bewegen.
Ja, das wünsche ich mir auch. Alles ganz bald. Bitte. Vielen Dank für die Einladung, Paulina.
Alles Liebe. Ciao, ciao.
Tschüss.
In der nächsten Folge treffe ich mich mit Patrick Eichler von Regio Delivery. Die bieten in ihrem mobilen Hofladen regionale Produkte an. Ihr habt Fragen, Wünsche oder Anregungen? Oder wollt mir vielleicht einfach eine Sprachnachricht schicken darüber, wie nachhaltig ihr lebt? Dann gerne an podcast@absolutradio.de. Ich freue mich drauf.